Der Anstaltsleiter ist ein hoffnungsloser Fall und für die drei Damen sehe ich ebenfalls schwarz.
Wirklich?
Ja.
Aber hören Sie mal, den drei Damen muss man doch irgendwas raten.
Raten? Ja. Was wollen Sie denn raten? Ja. Raten bringt. Ich habe mich auch beraten lassen von der Firma McKinsey. Ich habe sie in mein Unternehmen geholt und sie haben sofort gesagt, Personal abbauen. Ich habe gesagt, ich bin Solist, du Arschloch.
Ja, dann...
Komport Nummer 253, Guttentritt. Hallo und herzlich willkommen zum 253. Komport, den ich am heutigen doch wieder im windlich kalten und erst viel zu spät sonnig geworden seienden Freitag, dem 4. März 2011 aufgenommen habe.
It is 12:28.
Ja. Ping-Ping-Schuhe. Das Intro kommt aus Neues aus der Anstalt Nummer 40 der Januarsendung, wenn mich nicht alles täuscht. Herr Rebers ist beraten worden. Mhm. Ja. Und inhaltlich habe ich heute wieder die klassische Dreiteilung im Angebot. Zwei Teile Politik und ein Teil Space Tech mit Meldungen von Apple. Und den guten Tritt oder Goodbye, wie es bei Twitter so schön heißt, den habe ich in Teil 2 verstaut. Und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur zuhört, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte. An Meldungsblock, die ich aus der Politik habe, mit der Regierung, mit Libyen, mit Terror und mehr. Minus 4 Grad, cold greetings. Es können allerdings auch minus 5 sein. In jedem Fall fühlt es sich genauso kalt an, wie die Temperaturmessung auch gerade ist, also minus 5 oder minus 4. Wind macht 2 oder 4 bis 7 km aus dem Westen. Oder irgendwas völlig anderes. Sonnig ist es jedenfalls nicht. Da hatte ich jetzt irgendwie drauf gehofft, dass es jetzt sonnig werden würde. Aber na gut. So, da bin ich jedenfalls wieder. Weil, wenn ich das nicht sage, dann passieren böse Dinge. So. Immerhin im zweiten Anlauf ist es 3G sogar wieder responsive genug. So, genau, da bin ich wieder mit erstmal der Stasi-Vergangenheit. Denn, turns out, ja, in der Birtler-Behörde, die früher mal Gauck-Behörde hieß und, also die Stasi-Unterlagenbehörde, da ist jetzt auch aufgefallen, der oberste Personalratsvertreter der Birtler-Behörde, der ist, als 17-Jähriger für das Ministerium, oder hat als 17-Jähriger für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR gearbeitet. Er sei verführt worden und wie die Zeitung Die Welt, Springer Qualitätsjournalismus, schreibt, hat der jetzt Konsequenzen gezogen und sein Mandat niedergelegt. Ja. Außerdem kam dann noch irgendwo die Meldung, dass 53 Ex-Stasi-Mitarbeiter bei der Stasi-Unterlagenbehörde arbeiten würden. Die eigentlich wirklich spannendste von allen Meldungen ist allerdings nicht gekommen, nämlich die, ob denn jetzt nun mal jemand intensiver nachgeguckt hat, ob denn Frau Kastner, wie ja Angela M. Punkt mit Geburtsnamen heißt, auch eine Unterlage als inoffizielle Mitarbeiterin hat. Na, IM Erika. Und solange das irgendwie noch nicht mal untersucht wurde und offiziell rauskam, nein, sie war wirklich nie IM, finde ich dieses ganze Gesülz alles einfach nur lächerlich. Na, weil solange wie das nicht offiziell untersucht wurde, gehe ich mal davon aus, dass eine nicht unwesentliche Chance besteht, dass unsere Bundeskanzlerretter bei der Stasi tätig war, Leute ausgeschnüffelt hat. Aber hey, ist jedenfalls eine Meldung vom letzten Freitag. Genau, 53 Ex-Stasi-Mitarbeiter sind in der Unterlagenbehörde, teilte Behördensprecher Andreas Schulze der Mitteldeutschen Zeitung mit. Wir haben übrigens 9.10 Uhr, habe ich jetzt gerade nur murmeln hören. Damit habe sich die Situation in den vergangenen 5 Jahren praktisch nicht verändert, heißt es in dem Bericht. 2006 waren es ebenfalls rund 50. Unionsfraktionsvize Arnold Fahrz sagte der Zeitung, die Grundentscheidung in der Behörde Stasi-Leute zu beschäftigen sei von vornherein falsch gewesen. In der Behörde sei der Geist der DDR-Bürokratie konserviert. Die Frage, die sich mir da spontan aufdrängt, ist ein Vergleich mit einem anderen Geheimdienst, der nach einer anderen Wende aufgebaut wurde. Operation Gehlen, BND, Altnazis. Ja, also solange sich nicht irgendjemand hinstellt und sagt, ja, das war übrigens auch eine total dämliche Idee. Ich meine, so besonders viele damals hochaktive Altnazis wird es jetzt in der aktiven Politik nicht mehr geben. Ja, die sind schlicht zu alt. Aber also die Frage muss schon erlaubt sein, inwiefern das denn jetzt ein völliger Unterschied ist. Oder sehen die Pfeifen jetzt alle ein, dass das auch eine dumme Idee war? Na? So, dann gibt's Neues von der Regierung. Letzte Woche hatte ich ja die Meldung, dass auch dem Lindner schon aufgegangen ist, das mit der Hotelsubvention war irgendwie keine gar so geniale Idee. Und wenn man dann schon an der Mehrwertsteuer rumändert, dann darf das auch nicht tabu sein. Turns out, bei der CSU ist diese Botschaft noch nicht angekommen. Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Schmid, will den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Hoteliers nämlich nicht in Frage stellen. Alter, ist für keine gute Politik, wenn die FDP sich nun von dieser gemeinsam getroffenen Entscheidung distanziere, sagte Schmid im Deutschlandfunk. Ja. Dann könnte der Herr Schmid mit nur einem D übrigens mal bei der Gelegenheit erklären, inwiefern denn, wenn man denn schon die Mehrwertsteuer grundrenovieren will, inwiefern es denn gerechtfertigt ist, Hotelübernachtungen als lebensnotwendig zu erachten. Also dann verlange ich aber auch, dass eine Yacht lebensnotwendig ist. Und irgendwelche Spenden für irgendwelche politischen Parteien. Und was weiß ich nicht, was da noch alles lebensnotwendig ist. Na, also, hallo? Ja, weil eigentlich ursprünglich, oder zumindest so wie ich es verstanden habe, war der Sinn von der ermäßigten Mehrwertsteuer der, dass eben lebensnotwendige Dinge nicht extra nochmal verteuert werden. So was wie Essen, Trinken, halt Überleben. Inwiefern zum Überleben Hotelübernachtungen gehören, drücken wir mal vorsichtig aus, ist mir noch nicht eingängig. Ich bin ja auch einfach nur zu blöd, es zu realisieren. Das würde ich jetzt nicht absolut ausschließen wollen. Aber ja, also in der CSU, die ja genauso eine Million bekommen haben wie die FDP, ist jedenfalls noch nicht aufgegangen, dass, wenn man dann schon am Mehrwertsteuersatz rumschrauben will, das vielleicht mit zur Debatte gehört. So, dann gibt's Steuerbetrügchen. Die Koalition will ein härteres Vorgehen gegen Steuerbetrüger. Die schwarz-gelbe Koalition hat sich im Ringen um schärfere Regeln für reuige Steuerbetrüger auf einen Kompromiss verständigt. Nach Informationen der DPA sollen Steuersünder bei einer Selbstanzeige in schweren Fällen künftig einen Zuschlag von 5% auf den hinterzogenen Betrag entrichten. Der Extrazuschlag gelte ab einem hinterzogenen Betrag von 50.000 Euro, verlautete aus Koalitionskreisen in Berlin. Bei niedrigeren Summen sollen bei strafbefreienden Selbstanzeigen keine Sanktionen fällig werden. Oh, wie großzügig! Na, das, wie war das? Ab welcher Summe lohnt es sich dann, also doch weiterhin, zu Steuer hinterziehen? 5%? Hey, das ist Bonus. Ja, also das lohnt sich im Schnitt immer noch. Schlicht und ergreifend. Das ist kein Hinderungsgrund. Mal ganz davon abgesehen, dass ja die Regierung auch stark daran arbeitet, die Steuerfahnder abzubauen. Sodass also immer weniger Steuerhinterzieher aufgedeckt werden. Was dann also im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit, dass man also sauber davonkommt, noch weiter erhöht. Und sollte man erwischt werden, das bisschen Strafe. Na, das hat man dann eben ganz fix wieder drin. Muss man halt noch ein bisschen weiter Steuer hinterziehen. Aber dann gibt's den Sparwiederbrüll. Na, weil irgendwie der Gartenzwerg, der Herr Xerox hat sich mit dem Herrn Finanzschäuble, bekannt und berühmt durch schwarze Koffer, darauf geeinigt, dass mit Einsparungen beim Militär, das sei jetzt doch nicht gar so dringend, hat er irgendwie nochmal ein Jahr rausgehandelt, bis dann die Einsparungen auch nur anfangen sollten, also von wegen hochqualitativer Politiker. Der hat noch nicht mal mehr die vorher festgesetzten Sparforderungen erreicht, plus, so wie es aussieht, wird das mit der Berufsarmee nix. Aber hey, und jedenfalls kam dann, weil es ja mal wieder darum geht, dass man doch Steuersenkungen brauchen könnte, kam dann Herr Westerbrüller auf das Stichwort Steuersenkungen aus dem Gebüsch gesprungen und verkündete, dass in der Koalition sich ein Streit über die Finanzierung der Bundeswehrreform anbahnt. FDP-Chef Guido Westerbrülle will die Lockerung der Sparvorgabe für Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg nicht ohne weiteres hinnehmen. Nach Informationen der dpa machte Westerwelle parteiintern deutlich, dass der Bonus für Guttenberg nur ein erster Vorschlag des Finanzministers sei. Wolfgang Schölle will Guttenberg ein Jahr länger ins geplante Zeit geben, seinen Anteil am Sparpaket der Regierung zu erbringen. Na, kaum kommt das Thema potenziell eventuell irgendwo Spielraum für Steuersenkung auf den Tisch, kommt Westerbrülle aus dem Gebüsch. Der hat wirklich nur ein Thema. Echt. Ich meine, langsam wird's lästig. Aber hey. So, dann ist Hartz IV durch. Sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat haben brav genickt. Völlig überraschend. Und ja, Bundesrat und Bundestag stimmen mit großen Mehrheiten zu, mit den Beschlüssen erhalten und bla 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 bla. 5 Euro Almosen. Hui. Na, von irgendwie Transparenz kein Blick. Vor allen Dingen, das ist mir dann auch erst kürzlich nochmal über den Weg gelaufen. Es ist ja tatsächlich so, dass da diverse Ecken arg intransparent sind. Weil da, wo nämlich die Basisstatistik in weniger als 25 Quelldatensätze hatten, also weniger als 25 Familien, da kriegt man überhaupt keine Daten. Also mal ganz davon abgesehen, dass also bei 25 Familien das mit statistischer Relevanz dann schon, drücken wir es mal vorsichtig aus, müsste man vielleicht nochmal einen Statistiker dran setzen, um mal zu gucken, ob das überhaupt hinkommen kann. So, meine naive Meinung ist also, bei 25 Datensätzen da noch von statistisch relevant zu reden, ist schon arg bedenklich. Aber hey. Und jedenfalls ist also sind die Daten nicht alle öffentlich zugänglich. Na, war nur die Forderung von so einem unwesentlichen Gericht in Karlsruhe. Aber hey. Dann haben CD, SU und FDP, also christlich zensierende Union und FDP, ihr De Maille-Gesetz durchgeklüppelt. Und da wies dann Linus Neumann bei Netzpolitik nochmal darauf hin, dass da übrigens so ein paar Knüller drin sind. Als verschlüsselt werden die E-Mails bezeichnet, um die Anwender in falscher Sicherheit zu wiegen. Der De Maille-Server bekommt den generalen Schlüssel und jede De Maille wird auf dem Transportweg einmal geöffnet und umkodiert. Naja, also verschlüsselt ist sie eigentlich nur mit SSL. Und natürlich ist das Gegenpart für die Verschlüsselung der Server, der die dann natürlich völlig entschlüsselt sich beglotzen kann und an den Schäuble weiterleiten. Oder an den De Maizière oder dessen Nachfolger. Huch! Ja, oder sonst wen. Bundeskriminelles Amt. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ohne eingebaute Hintertür, bei der nur der Empfänger die Nachricht entschlüsseln kann, wurde abgelehnt, obwohl mehrere Sachverständige auf die Notwendigkeit hingewiesen hatten und der Bundesrat sie explizit gefordert hat. Man wird verpflichtet, die De Mails regelmäßig abzuholen. Eine De Mail entspricht also einem Einwurf einschreiben. Einmal abgesendet, gilt sie als zugestellt. Für einmal ein paar Wochen im Urlaub war und auf ein Einwurf einschreiben nicht schnell genug reagieren konnte, weiß, wovon ich rede. Bieninger von der CDU dementiert das. Und selbstverständlich soll man für den Quatsch auch noch bezahlen. Ja, hallo? Dafür, dass ich verarscht werde, will ich nicht noch was bezahlen, aber, ja. Na, und, dann weist er auch nochmal drauf hin, ja, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gefährdet ja das gesamte Ziel von De Mail. War ja irgendwie offizielle Verlautbarung der Regierung. Auf die Frage, warum man sowas denn nicht einbaut. Ja, weil wir das nicht wollen. Ja, ach, dann will ich das nicht, ganz einfach. So, dann war auch mal wieder SLS, durfte sich auch mal wieder vor die Presse kullern. Da ging es dann darum, irgendwie auf die Frage, ob man denn irgendwie im Internet die Kriminalität dadurch reduzieren könnte, dass man höhere Strafen androht. Meinst du, naja, man könnte ja vielleicht mal an der Aufklärungsrate was schrauben, dann ist das mit der Kriminalität dann doch eher ein bisschen discouraged. Aber irgendwie dann so frei nach dem Motto, ja, wenn wir euch erwischen, wir gucken zwar nicht, aber sollten wir euch versehentlich erwischen, dann gibt's Hand und Fuß ab. Ja, pff. Blabla, müsse die EU den Blick über strafrechtliche Instrumente hinweg lenken, weil wir den Entwicklungen sonst nicht in angemessener Weise werden begegnen können. Diesen Standpunkt vertrat sie während einer Diskussion mit ihren Ministerkollegen aus den EU-Mitgliedsländern am Freitag in Brüssel. Die Ministerin gab zu bedenken, dass die von EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström mit der geplanten Cyberkrime-Richtlinie an anvisierten höheren Strafen nicht unbedingt die gewünschte abschreckende Wirkung hätten. Besser wäre es, den Aufklärungs- und Verfolgungsdruck zu erhöhen. Ja, netter Versuch. So, dann gibt's netzneutrale Gegner. Habe ich bei Hilfe gefunden. Kurze Durchsage der FDP. FDP will keine Netzneutralitätsregelung. Begründung, jetzt noch mehr zu regulieren, diese Markt- und Geschäftsmodelle zu behindern. Und irgendwer hat dann auch noch was von Sozialismus gefaselt, wo ich mich auch frage, geht's noch? Hat euch irgendwer mit Schwung ins Hirn geschissen? Na, also, noch mehr regulieren. Bandbreite ist im Moment nicht reguliert. Last time I checked. Na? Aber hey. Na, also das zur FDP. Dann gab es Hartz-Fassungszweifel. Das fand ich zu putzig. Nämlich am Samstag schwappt dann die Meldung durch die Gegend, dass Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit laut werden. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Problembeck. Na, also der Verhandlungspfeife. Die dumme Pfeife, die sich mit den Unionspfeifen zusammengesetzt hat und da brav genickt hat, hat dann einen Tag, nachdem sie im Bundesrat genickt hat, festgestellt, das könnte eventuell doch verfassungswidrig sein. Da frage ich mich, was hat er denn dann da eigentlich gemacht, als er genickt hat? Ist er nur eingenickt? Nick, nick. Mhm. Ja? Hallo? Nee. Also jedenfalls sagte der im Interview der Woche des Deutschlandfunks, auch wenn die Bimbis-Regierung die Konformität geprüft habe, sei er sich diesbezüglich nicht so sicher. In den Beratungen mit der Koalition habe es allerdings gegolten, zwischen diesen Bedenken und einem weiteren Vorenthalten der Leistungen für die Betroffenen abzuwägen. Ja, nee, klar, schön. Ja, und dann haben sie den Arbeitgeberhund auch noch befragt, der warnt vor enormen Belastungen der Arbeitslosenversicherung. Das ist dem doch egal. In der Rheinpfalz am Sonntag betonte er, im Zuge der Reform würden der Bundesagentur für Arbeit rund 4 Milliarden Euro aus der Mehrwertsteuer entzogen, die ausschließlich der Beitragssatzsenkung dienten. Damit drohe der Behörde ein dauerhaftes Defizit. Das kann dem doch scheißegal sein. Das ist im Zweifelsfall Geld der Arbeitnehmer, was er da beklagt, dass das weggenommen wird. Das ist dem doch sowas von scheißegal. Weil wenn dem das nicht egal wäre, dann hätten sie ja nun schon mal längst mit Gehaltserhöhungen anfangen können. Haben sie nicht, von daher scheiß Kerl Fresse halten. Ist jetzt tatsächlich nicht so nicht. Aber dafür zwitschert. Na? Also ich frage mich, was der Herr Beck denn da irgendwie genommen hat. Bisschen blöd sind wir, ne? Erst zustimmen und dann verstehen, nein, eigentlich war das eine ganz doofe Idee. Ja, ach. So, dann ist die CSU, also auch Seehofer hat sich geäußert, an Hotelsteuer wird nämlich nicht gerüttelt. Das wäre ein glatter Wortbruch, sagte Parteichef Horst Seehofer nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Man könne nicht vor der Wahl etwas ankündigen und dies später wieder kassieren. Na, also so viel zu der Frage, ob da irgendwie der Schmied alleine ist. Nein, ist er nicht. Der ist auf Parteilinie. Der sagt das, was auch Seehofer sagt. Oder anders ausgedrückt, die CSU-Pfeifen haben genügend Geld bekommen, also da war die Milliarde besser angelegt, Millionen? Und da war das Geld jedenfalls besser angelegt als bei der FDP. Na, ist irgendwie in Bayern demnächst schon wieder Wahl? Wäre mir irgendwie neu. Aber hey. Ja, also Spendengelder bei der Arbeit. Dann sollen Banken nachzahlen. Die bereits beschlossene Bankenabgabe wird für die deutschen Kreditinstitute teurer als erwartet. Zwar wird der Jahresbeitrag, wie bisher geplant, auf maximal 15% des Gewinns gedeckelt. Es wird aber eine Nachzahlungspflicht eingeführt, wie aus dem Verordnungsentwurf zur Bankenabgabe hervorgeht. Die Verordnung soll heute vom Kabinett beschlossen werden. Die Kreditwirtschaft lehnt eine Nacherhebung ab. Die Zumutbarkeitsgrenze werde zu sehr ausgehöhlt, hieß es. Die Abgabe orientiert sich an größere Risikoausrichtung und Verflechtung einer Bank. Ach, die armen Banken. Mein Mitleid kennt keine Grenzen. So, dann hat das Bimbis-Kabinett am Mittwoch einen Entwurf zur Novellierung des Telekommunikationsgesetzes beschlossen, womit unter anderem der Verbraucherschutz verbessert werden soll. nämlich durch kostenlose Warteschleifen. Gut, die Geschichte mit den kostenlosen Warteschleifen, die schwappt jetzt gerade mal irgendwie, es ist noch nicht ganz ein Jahr durch die Medien. Na, aber also, ich meine, langsam wird's alt. Ja, kostenlose Warteschleifen. Ja, nein, das können wir ja doch noch nicht machen. Ne? Inklusive, da ist irgendwie eine lustige Übergangsregelung drin. Eine Übergangszeit ist dann nämlich vorgesehen, bis ein Jahr nach Inkrafttreten der Reform nach Verabschiedung in Bundestag und Bundesrat, also in ungefähr 3 Jahren. Na, weil also das Ding, was jetzt irgendwie das Kabinett da rumnickt, schnell verabschiedet wird, da glaube ich mal nicht dran. Da glaube ich erst dran, wenn ich sehe. Will heißen, nie. Sollen nur die ersten beiden Warteminuten bei kostenpflichtigen Serviznummern nichts kosten? Oder anders ausgedrückt, die ersten 2 Minuten sind kostenlos. Ja Mensch, dann haben die Hotlines ja ein Interesse dran, 1-2 Minuten länger warten zu lassen, weil die 2 Minuten muss man ja noch nachbezahlen. Oder was? Na, also irgendwie funktioniert das Konzept noch nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch irgendwie verschiedene Formen von Warteschleife gibt. Die Dudel-Dudel-Dudel, ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Dudel-Dudel-Dudel, kaufen Sie dies. Dudel-Dudel-Dudel, kaufen Sie jenes. Dudel-Dudel-Dudel-Warteschleifen. Aber hey. Und danach dürfen dann aber Warteschleifen nur noch eingesetzt werden, wenn entweder der Anruf einen Festpreis kostet oder der Angerufene die Anrufkosten für die Dauer der Verbindungszeit mit einem Service-Mitarbeiter trägt. Der Hotline-Nutzer muss mit Beginn der Warteschleife über deren voraussichtliche Dauer und die Preismodalitäten informiert werden. Bei einem Verstoß muss der Anrufer für das gesamte Gespräch nicht zahlen. Na, dass das durchsetzbar ist, da glaube ich aber auch erst dran, wenn ich sehe. Na, aber hey, nice try. So, dann gibt's Bauernfreispruch. Ist mir bei Spongel in die Finger gefallen und danach ist mir aufgefallen, dass Udo da auch schon einen Link zu hatte. Nämlich, da gab es die Geschichte, dass ein Bauer angeblich von seiner Familie ermordet wurde und die Leiche dann irgendwie an Tiere verfüttert worden sei, weswegen man überhaupt nie irgendwas hätte finden können. Und dann hat irgendwie die Polizei es geschafft, von den Beschuldigten Geständnisse zu bekommen. Und dann ist Jahrzehnte später in einem Teich oder auf jeden Fall in irgendeinem Gewässer das Auto des Mordopfers inklusive der ziemlich unverfüttert aussehenden Leiche wieder aufgetaucht. Womit dann also die ganze Geschichte von wegen, ja, aber die haben den umgebracht und haben den verfüttert und das haben sie uns auch gestanden, dann doch irgendwie auf 8 dünnen Füßen stand. Und da hat dann erst irgendwie das eine Gericht auch gesagt, naja, oder die Staatsanwaltschaft gesagt, naja, also das Verfahren, das müssen wir nicht neu aufrollen, das passt schon. Na, weil, ja, die sind ja nun offensichtlich auf völlig falschen Grundlagen verurteilt worden. Na, und zwar so, dass irgendwie bis auf einen, die alle ihre Strafen auch schon abgesessen hatten. Na, und jetzt ist also das Landgericht Landshut dann nochmal hingegangen und hat gesagt, ja, wir sind uns zwar ganz doll sicher, dass ihr ganz doll böse wart und den bestimmt auch irgendwie umgebracht habt, aber wir können euch das nicht nachweisen. Aber eine Entschädigung für die Haft kriegt ihr trotzdem nicht, weil ihr habt ja gestanden. Na, oder anders ausgedrückt, bei der Polizei ein Geständnis abgeben, kann einem dann auch tatsächlich noch Jahrzehnte später voll in den Rücken knallen. Also wenn man irgendwas nicht getan hat, dann hat man gefälligst auch kein Geständnis abzugeben. Und wenn man etwas getan hat, hat man trotzdem kein Geständnis abzugeben, weil die Polizei kann einem nicht helfen. Das ist nicht deren Aufgabe. So, aber hey. So, dann gibt's den Wissenschaftsschaden. Der Wissenschaftsrat sieht nämlich durch den Gutenberg das Ansehen der Forschung beschädigt. Ja, ach, der Kopierberg, der Herr Xerox, ne, klaut sich seine Doktorarbeit zusammen. Wie war das Endergebnis irgendwie, oder vorläufiges amtliches Endergebnis, 49% der Zeilen auf bummelig 80% der Seiten sind nicht sauber gekennzeichnete Zitate. Der Rest sind dann in Zweifel sauber gekennzeichnete Zitate und wirft dann irgendwie die Frage auf, sind dann überhaupt noch einige Gedanken von dem Kerl drin? Aber hey. Wieso habe ich das eigentlich hier? Ich dachte, ich habe das in Teil 2. Egal. So, Libyen ist dann auch weitergegangen. Gaddafi-Anhänger erschießen dann nämlich Demonstranten in Tripolis. Bei Schießereien in Libyens Hauptstadt Tripolis hat es offenbar erneut Tote gegeben. Der Fernsehsender Al Jazeera berichtet von 2 Opfern. Die Nachrichtenagentur Reuters von 5. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Sicherheitskräfte von Staatschef Muammar al-Gaddafi hätten auf Demonstranten gefeuert. Gaddafis Machtbasis scheint derweil zu bröckeln. Der Generalstaatsanwalt des Landes ist nach eigenen Angaben von seinem Amt zurückgetreten. Abdulrahman al-Abda Abar sagte im Fernsehsender Al Arabiya, er habe sich der Opposition angeschlossen. Na, oder anders ausgedrückt, Gaddafi geht gegen Demonstranten vor, lässt Demonstranten erschießen oder nimmt es zumindest billigend in Kauf. Na, das geht jetzt so weit, dass gegen den vom Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag ein Verfahren eröffnet werden soll. Ja, gut, dass da was bei rumkommt, glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja, weil mir wäre neu, dass irgendwie in Den Haag tatsächlich schon irgendwelche Staatschefs verurteilt worden wären. So irgendwie das Letzte, was ich kenne, ist, dass da irgendwie Karadzic sich einem Verfahren ausgesetzt sieht, was der irgendwie in die Länge zieht. Ja, und wenn dann mal irgendwann ein Urteil hinten runterfällt, dann ist noch die Frage, was das für ein Urteil wird. Aber hey. So, dann haben die USA Sanktionen verhängt und UN und EU auch. Das ging dann sogar so weit, dass der UN-Sicherheitsrat innerhalb einer relativ übersichtlichen Zeitspanne tatsächlich ein Sanktionsverfahren durchgeprügelt hatte. Was insofern arg überraschend war, als eigentlich der UN-Sicherheitsrat nicht für seine schnelle Geschwindigkeit bekannt gewesen wäre. Aber na gut, Demonstranten umbringen lassen, das fällt dann doch irgendwie in die Kategorie Autsch. Oder anders ausgedrückt, in Stuttgart hätten sie nur jemanden erschießen müssen. Ist so spontan meine Assoziation. Na, aber ja, haben sie ja nicht. Gerade nicht. Sie haben nur Leuten die Augen rausgeschossen. Aber hey. Na, also frage ich mich, ist Gaddafi etwa zu auffällig geworden? Na. Vor allen Dingen, größter Brüller war dann auch, dass irgendwie Obama sich dann gemeldet hat und gesagt hat, naja, also Gaddafi müsse weg. Komisch, bei Mubarak hat er noch gesagt, das ist aber Aufgabe des ägyptischen Volks. Warum ist in Libyen nicht Aufgabe des libyschen Volks zu bestimmen, wer deren Chef ist? Na, also es sind jetzt irgendwie verschiedene Maßstäbe. Ich meine, okay, Mubarak hat nur versucht, Leute umbringen zu lassen. Na, keine Ahnung, was passiert wäre, wenn das tatsächlich erfolgreich gewesen wäre. Wenn also das Militär nicht gesagt hätte, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, wir bringen hier doch nicht unsere Verwandten mit um. Aber ja, also der UN-Sicherheitsrat hat dann jedenfalls auch sanktioniert. Und die EU hat dann einen Tag später festgestellt, dass sie jetzt ja da auch mal könnte. Wo ich auch schon irgendwo den Kommentar gelesen habe, so ja, nachdem der UN-Sicherheitsrat eine Sanktion fallen lassen hat, kann die EU nicht keine Sanktion fallen lassen. Na, von daher, ja, ist eure verdammte Pflicht und jetzt mal ran. Aber ja, gab es dann am Montag die Meldung mit der EU. Dann hat Gaddafi einen inversen Mielke gepult. They love me. All my people with me. They love me, he said. They will die to protect me, my people. Na, also so nicht ich liebe euch doch alle, sondern umgekehrt. Das Volk, das ganze Volk liebt mich. Was ihn irgendwie auf die dünne Idee bringt, das wäre dann eine andere spannende Frage. Aber ja, der behauptet ja auch immer noch allen Ernstes, dass irgendwie die Demonstranten, die hätten ja Drogen genommen. Und wirkt dabei selber so, als wäre der unter dem Einfluss von verschreibungspflichtiger Medikation. Wenn es denn überhaupt Verschreibungen für das gibt, was er da nimmt. Aber ja. Ja, und da meint Fefe, ich fange an zu verstehen, wieso unsere Politiker zu dem gehalten haben. Die kognitive Dissonanz und Realitätsferne einte sie. Ja. Kann schon sein. So, dann gibt's Neues vom Terror. Habe ich bei Fefe gefunden, er selbst gemacht. Wisst ihr, woher der Terror in Deutschland kommt? Klar wisst ihr das, der Vollständigkeit halber sei nochmal dieser Fall angesprochen. Kevin S. sagte, er habe allerdings eigentlich nach Afghanistan in den Heiligen Krieg ziehen wollen. Auf die Idee, mit Bombenanschlägen in Deutschland zu drohen, habe ihn ein V-Mann der Polizei gebracht. Dieser sei auch der Sprecher auf einem der Videos. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Na, also hier von wegen, na, die bösen Terroristen, ja, die V-Leute von der Polizei stiften Leute an. Das erinnert mich irgendwie an den Kofferraumanzünder in New York. Den haben sie ja auch quasi dazu prügeln müssen, dass er überhaupt was tut. Gut, das ist in den USA gewesen, aber ja. Gewisse Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Hust. Dann ist die Bayernwanze. Hatte ich als Meldung von Udo ja vor ein paar Wochen schon mal. Da ging es darum, dass bei einem Bayern bei einem Strafverfahren aufgefallen, der wurde hausdurchsucht und da ist dem aufgefallen, dass es ein Strafverfahren gegen ihn gibt. Dann hat sein Anwalt dann mal Akteneinsicht genommen und turns out, ja, in den Akten waren dann also drinne, ja, die irgendwelche Telefonate dürfen abgeschnorchelt werden. Plus, es gab in den Akten dann halt auch Screenshots vom Computer. Das wiederum war in keiner Genehmigung irgendwo drin, hat er das Gericht mal befragt, ob das dann irgendwie hinkommt. Und das Gericht hat gesagt, nein. Und da war ja noch die Frage, beziehungsweise rauskam dann, ja, okay, da ist eine Bayernwanze im Einsatz gewesen, die also Skype-Telefonate abschnorcheln musste, weil Skype weigert sich ja absolut, mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, wenn man sie denn nicht fragt. Und, ja gut, das mit dem Fragen, das hätte man ja tun können, aber da hätte man ja nicht mehr noch eine Wanze auf den Rechner nageln können, wo man dann das Screenshots vom Browser mitmachen kann, alle 30 Sekunden ein. Und jedenfalls war also die Frage, wie kam denn die Wanze da jetzt drauf? Na, ist irgendwie die Polizei einfach mal bei dem eingebrochen und hat auf dem Rechner die Wanze drauf genagelt? Und nein, das ist viel lustiger. Da ist nämlich am Flughafen. Der hat da mal so irgendwie 2 Minuten den Rechner nicht im Blick gehabt, weil sie den mal irgendwo hingebracht haben und schwupp war da die Wanze drauf. Oder anders ausgedrückt, wenn irgendein Staatsbediensteter einen Computer von euch nimmt und irgendwo hin tun will, wo ihr ihn nicht sehen könnt, sowohl den Computer als auch den Staatsbediensteten, sagt ihr auf gar keinen Fall, entweder ich komme mit oder der Rechner bleibt hier. Na, also schlicht und ergreifend. Oder andere Alternative, die können ja gerne was machen, aber danach macht ihr den Rechner platt. Das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit. Irgendwas Motorflugzeugiges, Hubschrauberiges ist hier. Hatten wir letzte Woche schon. Aber ja. Und nur noch mal für den Hinterkopf, ne? Das ist kein schlimmer Terrorist gewesen, sondern das ist ein kaufmännischer Angestellter, der weder unter Terrorverdacht steht, noch wird er eines Kapitalverbrechens beschuldigt. Gegen den Landshuter läuft seit 2008 ein Ermittlungsverfahren wegen Banden- und gewerbsmäßigen Handels- und Ausfuhr von Betäubungsmitteln. Er ist in einer Firma angestellt, die Psychopharmaka vertreibt. Die sind in Deutschland legal. Auch das noch. Ob auch im Ausland, das ist strittig. Jedenfalls geht es hier nicht um Gefahrenabwehr, sondern um ganz stinknormale Ermittlungen. Die Polizei ist einfach nur zu faul, richtige Ermittlungsarbeit zu leisten. Na, womit dann auch die Frage geklärt wäre, wofür denn so Dinge wie Bundeswanze benötigt werden. Na, diese ständigen Computerabschnorchelberechtigungen. Ja, die brauchen wir, damit Leute, die Dinge verkaufen oder exportieren wollen könnten, die eventuell illegal sein könnten, voll überwacht werden können. Na, und also das Gericht war also insbesondere über die Screenshot-Fähigkeit von der Software ein wenig entrüstet. Das war nämlich nicht genehmigt. Das war weder im Gerichtsbeschluss genehmigt, noch was sonst irgendwo erlaubt. Na, vor allen Dingen ist das irgendwie Einbruch in die Privatsphäre, weil Kommunikationsgeheimnis bzw. Kommunikationsabschnüffelbefugnisse gelten erst, wenn die Kommunikation unterwegs ist und eine Mail oder irgendwas, was ich im Browserfenster mache, ist noch nicht Kommunikation, die abgeschnüffelt werden darf. Na, aber hey, mein Pfeffer, Hände hoch, wer das kommen sah. Also ich bin jedenfalls schockiert. Schockiert! Und da wundern die sich, dass wir ihnen kein Wort glauben. Ja. Dann gab es auch noch eine Transportüberwachung. Die Briten möchten nämlich auch Flugdaten von innereuropäischen Flügen für die Rasterfahndung datenbankisieren. Und wenn wir dann schon mal dabei sind, dann können wir auch gleich noch die Bahnen und Reedereien ins Boot holen. Die britische Regierung will zudem auch andere Transportanbieter wie die Bahn oder Reedereien in den Datenbankverbund integriert wissen. Denn hey, Beschnüffeln der Bevölkerung macht erst dann richtig Spaß, wenn man es unfassend macht. Fragt nur die Experten von der Stasi, die werden euch das bestätigen. Na, Rechtsstaat? Fragezeichen. Also, ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, dass es mit Rechtsstaat, das haben wir hier nicht mehr. Ich weiß nicht, wann es abgeschafft wurde, aber wir haben hier definitiv nichts mehr, was irgendwie auch nur den Hauch von Rechtsstaat verdient hätte. Ja, wenn man irgendwie für jedes Verfahren gegebenenfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen muss, wo dann da die entsprechenden Gesetze kassiert werden, das kann ja eigentlich nicht mehr Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung sein. Das geht einfach nicht. So, und dann gab es in Frankfurt einen Anschlag, beziehungsweise da ist irgendwie ein Mensch am Flughafen bewaffnet unterwegs gewesen und hat dann auf US-Soldaten gefeuert. 2 sind gestorben Und das Attentat auf US-Soldaten am Frankfurter Flughafen hat möglicherweise einen islamistischen Hintergrund. Na, da haben sie sich dann ganz schnell einen islamistischen Hintergrund aus dem Arsch gezogen. Nur irgendwie eine Grundlage dafür, naja, also dünn. Dünn die Faktenlage, sehr dünn. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, dieser Verdacht bestehe aufgrund der Tatumstände. Aha, da ist jemand hingegangen und hat Soldaten umgebracht. Das kann nur ein Islamist sein. What? Heute Vormittag hatte Generalbundesanwältin Monika Moritz-Harms die Ermittlungen zu dem Attentat offiziell übernommen. Dabei waren gestern 2 US-Soldaten getötet und 2 weitere schwer verletzt worden. Die Polizei hatte einen 21-jährigen Kosovaren festgenommen. Er soll nach jetzigem Kenntnisstand auf den Bus mit amerikanischen Soldaten geschossen haben. Und wo ist da irgendwie islamistischer Hintergrund zu sehen? Ja, sie haben dann irgendwas bei Facebook sich aus dem Arsch gezogen, aber das ist alles ein bisschen sehr dünn, wenn's ihr mich fragt. Das riecht alles unangenehm. Na, und selbst wenn das jetzt irgendwie ein schlimmer islamistischer Anschlag war, das erhöht dann die Anzahl der in den letzten 10 Jahren von Islamisten umgebrachten Personen in Deutschland auf 2. Ui, wow, schlimmer Terrorismus. Wir brauchen Vorratsdatenspeicherung, wir brauchen Vollüberwachung. Bitte überwacht uns. Liebe Regierung, es geht doch nicht mehr ohne. So, einen habe ich noch. In Tunesien ist dann nämlich der Ministerpräsident Ghannouchi zurückgetreten. Der Chef der Übergangsregierung, Mohamed Ghannouchi, hat seinen Rücktritt erklärt. Er reagierte damit auf die erneuten Massenproteste. Seit Freitag hatten tausende Menschen gegen die Übergangsregierung demonstriert. Dabei war es zu Straßenschlachten mit der Polizei gekommen. Mindestens 3 Menschen wurden getötet. Das waren bestimmt auch alles Islamisten. Also die da die Straßenschlachten veranstaltet haben. Gut, in Tunesien wäre das nicht überraschend. Das wäre sogar völlig logisch. Aber ja. Und jedenfalls ist da am Sonntag mir die Meldung in die Finger gefallen. Und wer dann auch zurücktritt, Frankreichs Außenministerin Aliot Maria. Weil die ist nämlich mit einem Flugzeug von einem Ben Ali-Vertrauten in den Urlaub geflogen. Und sie hat dann den Gutenberg gemacht, weil sie habe sich nämlich kein Fehlverhalten vorzuwerfen. Sie hatte Tunesiens damaligen Präsidentin Sina Abedine Ben Ali Hilfe gegen die aufflammenden Proteste angeboten. Autsch. Autsch. Hey, wir werfen mit Atombomben, wenn du nett bitte bitte sagst. Autsch. Und nutze die Privatmaschine eines vertrauten Ben Alis. Präsident Sarkozy will sich in einer Stunde äußern. Es wird damit gerechnet, dass er sein Kabinett umbildet. Ja, hat er. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's ein bisschen Feuer, was bei den aktuell doch ziemlich unwarmen Temperaturen gar nicht so unattraktiv klingt, wenn ich denn echtes Feuer hätte. Aber ja, nämlich von Alison Krauss gibt's den 5. Titel aus dem Album Live at Woodhall Originals. Der heißt Fire, Klammer auf, Live, Klammer zu. Ist 3 Minuten 42 lang. Gefunden wie alles von der Frau bei Jamendo. Oder alles von der Frau, was ich im Podcast bisher zumindest untergebracht habe. Gefunden bei Jamendo unter Creative Commons Lizenz. Und damit völlig legal genutzt. Und danach gibt es dann ein Video, das ist nicht ganz so Creative Commons lizenziert, mir aber sowas von egal. Nämlich der Herr Pispas hat sich mal mit dem Herrn Frrr von und zu Gartenzwerg befasst. Der Xerox-Minister. Bekannt und berühmt dadurch, dass er seine Dissertation zusammengeklaut hat und danach noch nicht mal mehr den Arsch in der Hose hatte, es zuzugeben. Aber ja, das ist dann 7,58 lang. Ist es aber definitiv wert, komplett genossen zu werden. So, und genau, dann hätte ich's hier. Sag dann erstmal, falls euch irgendwas an Meldungen gefehlt hat oder ihr mich einfach mal generell mal wieder mit Feedback bewerfen wollt. Lobeshymnen wären mir zum Beispiel gar nicht so unrecht. Dann fühlt euch eingeladen, das zu tun. Wenn ihr mich beschimpfen wollt, ja, von mir aus auch das. Ich mache dann einfach den Gutenberg und sage, das ist abstrus. Oder so. Ja, dann könnt ihr das machen, indem ihr mich zum Beispiel mit einer Mail bei compiblog@googlemail.com bewerft. Oder mir einen Tweet zukommen lasst. Oder, keine Ahnung, mich mit Geld bewerft. Dafür müsst ihr allerdings erst meine Kontoverbindung in Erfahrung bringen. Aber ja, so, genau. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Feuer von Alison Krauss und dem Herrn Piersbers, der sich mit dem Gutenberg befasst hat. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
that fire from your head and see in my eyes and take this feeling I have. Need for self-sacrifice. Take this guilt off my chest and I will have learned. Take this bridge from my past that I've already burned. And I see that you know. Life from my hands and give it peace and take this picture from my mind and give me release. Well, I was not in my head and I was not alive. I am down on my knees and I've already died and I see that you know.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kabarett und Kleinkunst hier auf Dreisat. Ich darf auch heute Abend wieder ein paar junge, aufstrebende Kollegen als Gäste begrüßen, die noch nicht zu den üblichen Verdächtigen in solchen Sendungen gehören. Und verdächtig ist man ja schnell in diesen Tagen. Sie wissen, über Nacht gehört man zu dieser linken, kommunistisch gesteuerten Clique, die versucht, den beliebtesten Minister der Republik zu stürzen. Der Heilsbringer der Union, wie kann man sich an sowas vergreifen? Ich bitte Sie, der Mann, der geht morgens zum Aufwärmen erstmal eine Runde über Wasser. Das verwandelt er dabei gleichzeitig noch in Wein. Ja? Ja? Was kann denn Karl Theodor Friedrich Ludwig Maria und was weiß ich noch alles, was kann der dafür, dass der in den Adelstand geboren worden ist? Ja? Der Mann ist doch mit dem Glauben aufgewachsen, dass Doktor einer seiner vielen Vornamen ist. Ja? Was kann der... Was kann der Mann dafür, dass er unverschämt gut aussieht? Also im Vergleich zu Roland Koch oder Tilo Sarrazin. Was kann der Mann dafür, dass ihm als Gattin diese zauberhafte Ururenkelin von Frankenstein, Bismarck, zugelaufen ist? Da kann er überhaupt nichts für. Der Gutenberg, der hat noch nie was gekonnt. Also dafür. Der hat noch nie was dafür gekonnt. Oder getan. Ja. Warum soll er bei der Doktorarbeit damit anfangen? Ich bitte Sie, wie stellen sich das die bürgerlichen Erbsenzähler eigentlich vor? so ein adliges Leben, das ist ja eine Überforderung in sich. Jeden Morgen muss erstmal das blaue Blut nachgefärbt werden. Ja? Das Teeren der Haare dauert Stunden, meine Damen und Herren. Man sagt ja, dass die Haare von Gutenberg im unbehandelten Zustand das einzig Aufrechte am ganzen Minister sind. Und wie soll er denn in so einen Tagesablauf von so einer Doktorarbeit reinquetschen? Zwischen Frühstück mit der Lieblingsstute, dem Striegeln der Ehefrau, wo soll das alles Platz haben? Ja. Und überhaupt Adel und Arbeit, das passt doch nur überhaupt nicht zusammen, oder? Das ist doch schlimm genug, dass sie so eine heutzutage in ein Amt wählen lassen muss, das ihm von Natur aus quasi zusteht. Und dann muss er den Pöbel, der ihn da wählt, auch noch souverän nennen in der Öffentlichkeit. Wissen Sie eigentlich, was das für eine Selbstbeherrschung kostet? Wie sagte der Freiherr neulich zu seinem Stiefelknecht? Ja, hat er gesagt, was geht das dieses bürgerliche, subalterne Dreckspack eigentlich an, was ich von wem abschreiben lasse? Aber solange die Dumpfbacke, die ihr Hirn in die Bildzeitung einwickeln, mich toll finden, ist doch eh alles egal. Zitat Ende. Jetzt Sie. Ja, wie, sagen Sie, ob der das wirklich gesagt hat? Natürlich hat er das gesagt. Also zumindest ist das nach meinem jetzigen Kenntnisstand. Meine aufrichtige Überzeugung. Sie mögen mich korrigieren, ich gebe zu, bei der Fülle des Materials, das mir zugespielt wird, verliere ich schon mal den Überblick über die Quellen. Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, es ist nicht vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Ich würde niemals die Laufburschen des Adels missbrauchen. Oder sollte man Schreibburschen sagen, ich weiß gar nicht mehr. Andererseits, dann habe ich überlegt, sagen Sie mal, ein echter Akademiker, würde sich so einen Riemen wirklich zusammenschreiben, wie der Gutenberg ihn verfasst hat? Ich habe mal ein Originalzitat für Sie aus der echten Gutenberg-Arbeit. In der Süddeutschen Zeitung war das abgedruckt. Von Seite 51 der Gutenberg-Arbeit. Europa als Gedanke, Gewissheit und Realität könnte am Ende dieser Stufenleiter angelangt und auf dem Wege zur Tradition zum Scheitelpunkt zwischen Konservatismus und Moderne werden, der weder die Option der Gratwanderung noch die Gelegenheit der Verbindung jener Elemente auszuschließen vermag. Ich darf Ihnen sagen, Sie können den Satz 100-mal lesen. Es ist und bleibt dieselbe Wichse, die ihr sie in die Haare schmiert, meine Damen. Für sowas kriegen Sie an der Uni in Bayreuth ein Summa Cum Laude. In anderen Städten werden Sie für sowas eingewiesen. Und zwar nicht in die korrekte Handhabung von Fußnoten, nein, sofort in die geschlossene. Seit ich den Satz gelesen habe, weiß ich auch, warum der Doktorvater die ganze Plagiate nicht entdeckt hat. Hören Sie, wer den Satz gelesen hat, soll ich nochmal? Ja? Der liest doch nicht weiter. Das tut sich doch kein vernunftbegabter Mensch an. Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass bis zur vorletzten Woche überhaupt keine Sau jemals diese Arbeit komplett gelesen hat. Ja? Und das wird nirgendwo so sehr bereut wie in Bayreuth. Oder war es doch Kaufbeuren? Aber verkaufen muss man sich gönnen. Und das kann der Gutenberg, ne? Das ist immer im Brust der Überzeugung. Die ersten Vorwürfe tauchten auf über die Plagiate, steht der Mann da und sagt, die Vorwürfe sind völlig abstrus. Und falls ich bei den 1300 Fußnoten einzelne falsch gesetzt haben sollte, werde ich das in der Neuauflage korrigieren. 2 Tage und 100 entdeckte Plagiatseiten später steht er wieder da. Ich werde den Doktortitel vorübergehend, ich betone vorübergehend, niederlegen, um eine Prüfung zu ermöglichen und werde ihn dann selbstverständlich wieder aufnehmen. Und bis dahin werde ich mich nur noch mit der Uni Bayreuth über das Thema unterhalten. Nochmal 2 Tage später erklärt er, es ist alles Blödsinn, was ich geschrieben habe. Schwere handwerkliche Fehler. Ich fordere die Uni Bayreuth hiermit auf, mir den Doktortitel endgültig abzuerkennen. Weggetreten. Ja. Das muss man aber auch können, meine Damen und Herren. Mit dieser Selbstverständlichkeit sich dahinstellen. Sehen Sie, sowas saugt man mit der Ammenmilch ein. Das kann man nicht lernen. Ja. Das muss man drauf haben. Sich selber widersprechen im Brust und der Überzeugung. Das sind Volkshelden. Sehen Sie, wenn eine Andrea Ypsilanti nach der Wahl verdruckst etwas anderes sagt, als sie vor der Wahl gesagt hat, dann ist die politisch erledigt. Und wenn die Ulla Schmidt einen Dienstwagen missbraucht, statt den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, dann ist die auch erledigt. Man muss es verkaufen können. Es gibt nur noch einen anderen in Deutschland, der das so kann. Das ist Kaiser Franz Beckenbauer. Der kann sich auch dahin stellen, er kann sagen, was er will. Es ist völlig wurscht. Die Leute lieben ihn. Und dieses Image hat der Gutenberg eben auch. Ja? Und jetzt reden wir doch mal Klartext. Der Herr Gute von uns so oben offen. Entweder er hat wirklich nicht gewusst, was in der Arbeit drin steht, weil er sie gar nicht selbst geschrieben hat. Dann ist er ein verdammter Lügner. Oder unsere adelige Pomadenmischung hat genau gewusst, was sie da ihrem Doktorvater untergejubelt hat. Dann ist er ein verdammter Lügner und akademischer Betrüger. Oder er hat wirklich erst am letzten Wochenende beim Durchlesen gemerkt, dass er auf 270 Seiten von anderen Leuten abgeschrieben hat, ohne es vorher zu merken. Dann ist der Mann zu blöd für irgendetwas, meine Damen und Herren. Da. Und jetzt überlassen wir dem Herrn Grafen die Wahl der Waffen. Ne? Ist er zu blöd? Ist er ein Lügner oder Betrüger? Ich glaube, er ist eine perfekte Mischung aus allem. Und deshalb ist auch das Beste, was die Union zu bieten hat, meine Damen und Herren. Nur wer lügen kann, ohne rot zu werden, das ist ein echter Schwarzer.